Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nachgeforscht und heute soll es um Ästhetik gehen und dafür habe ich ein hochkarätig besetztes Panel im Angebot. Einmal zu Gast ist der Professor Dr. Daniel Martin Feige, der lehrt Philosophie und Ästhetik an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart und könnte dem einen oder anderen schon bekannt sein. Er war nämlich schon zu Gast bei Wolfgang Walk in Walkthrough und hat dort auch schon über Ästhetik gesprochen. Daniel, herzlich willkommen.
Hallo, grüß dich André, hallo.
Und neu im Bunde mit dabei Professor Dr. Stefan Günzel, Professor für Medien- und Kulturtheorie an der University of Europe in Berlin und ist dort Leiter des Instituts für gestalterisches Forschen. Hallo Stefan.
Hallo.
So, ich habe mir ein ambitioniertes Thema vorgenommen und ich will das vielleicht einfach mal ganz kurz herleiten, auch für die Zuhörer da draußen. Der eine oder andere weiß es, wir sprechen in Auf ein Altbier immer über alte Spiele und hängen dort momentan so ein bisschen rund um das Jahr 2000 fest. Und jetzt habe ich natürlich also ganz viele Spiele aus dieser Ära gespielt, auch zuletzt einige basierend auf der Quake 2 Engine. Und wie es nun mal so ist, dann fällt einem so auf, so Mensch, irgendwo sehen sie natürlich alle ein bisschen ähnlich aus, auch durch die Limitierungen der damaligen Zeit und haben damit auch in einer gewissen Bandbreite eine, sag ich jetzt mal, typische Ästhetik. Und da habe ich mir gedacht, das ist jetzt, finde ich aber ganz interessant, kann man jetzt quasi über eine Spielegeneration hinweg irgendwie mal so drüber sprechen, wie diese Spiele wirken, was für eine Anmutung die haben und was das vielleicht auch damals vor allem beim Betrachter ausgelöst und vorausgesetzt hat. Und um in die Diskussion einzusteigen, würde ich gerne einfach mal fragen, wie das ist mit der Anmutung der Spielwelten damals. Das ist ja vielleicht so das typischste Charakteristikum. Die Computer und Konsolen der damaligen Zeit, die können noch nicht so viele Polygone darstellen und die Welten dieser Spiele sind daher notwendigerweise ziemlich eckig. Ja, selbst Räder an Autos zum Beispiel sind erkennbar einfach nur Vielecke, mitunter sogar nur Achtecke und sogar Wasserfälle, die brechen dann so rechtwinklig nach unten ab, auch wenn sie vielleicht schon irgendwie eine animierte Oberflächentextur haben. Gibt es irgendeine Aussage, die man über solche Welten treffen kann und wie die auf den Betrachter wirken? Ich stelle mir immer vor, wenn ich Kunstkritiken oder so lese, ja, oder auch Besprechungen von Filmen und so weiter und so fort, dann heißt es manchmal, ja, das ist auch absichtlich so Design, das ist alles eckig und nur scharfe Winkel und das wirkt dann irgendwie bedrohlich oder lebensunfreundlich. Kann man also quasi über diese Spielwelten ähnlich sprechen? Ich fange mal an mit dem Stefan Künzel, bitte.
Ja, also zum einen ist natürlich der zeitliche Abstand birgt so eine gewisse Schwierigkeit, weil wir uns erstmal versuchen müssen, hineinzuversetzen in die Spieler, Spielerinnen von damals und wie da sozusagen die Erfahrung war. Aus heutiger Sicht rückblickend wirkt das Ganze natürlich ziemlich hölzern oder eckig aus der damaligen Zeit gesehen und ich habe das ja sozusagen auch miterleben können, war das ja ein wahnsinniger Fortschritt. Und man darf nicht vergessen, dass, natürlich hing es auch ein bisschen von der Aktualisierungsrate ab, aber dass die Darstellung der 3D-Welt in dieser Kameraperspektive, in dieser Ego-Perspektive doch vergleichsweise flüssig war und auch die Figuren sich durchaus dynamisch durch den Raum entlang der Tiefenachse bewegt haben und nicht etwa wie in vorangehenden Spielen dann durch verschiedene große Sprites dann immer ausgetauscht wurden. Also diese Erfahrung war damals schon sozusagen eine, die darüber hinwegtrösten konnte, dass das Ganze sich sozusagen nur in den eckigen Formen erging. Vielleicht zum Eckigen, also wenn man jetzt wirklich ganz groß denken will, ist die eckige Form ja eine, die seit der Sesshaftigkeit erst aufkam, also erst vor ungefähr 10.000 Jahren, vorher dominierte die runde Form. Die Sesshaftigkeit oder sozusagen die eckige Form ist damit eng verbunden, eben mit der Niederlassung der Menschen und der Umstellung auch des Ackerbaus von der runden Fläche auf die eckige, die eben viel ökonomischer war und immer weiter getrieben werden konnte, auch durch Rodungen. Warum ich das sage, ist, dass plötzlich eben ungefähr vor 10.000 Jahren der Menschen begonnen haben, eckig nicht nur zu die Natur zu bestellen oder Häuser zu bauen, sondern auch Kleidung zu entwerfen und vor allem Flächen zu beschreiben. Und wenn wir uns heute umschauen, Bildschirme, Textblätter, Bücher, alles ist eckig, was sozusagen die unnatürlichste Form ist, die man haben kann. So gesehen drückt sich in den Computerspielen dieser Zeit eigentlich sozusagen die Essenz des sozusagen der Kultur aus, wenn man jetzt Kultur mit der Sesshaftigkeit verbinden will. Und ja, vielleicht sogar eben auch die digitale Urform, nämlich der Pixel oder sozusagen das rechteckige oder quadratische Gebilde wird hier nochmal dann selbst in den Polygonen aufgehoben. Und insofern hat man fast das Gefühl, man blickt eigentlich so ja in das Wesen oder in das Herz der Maschine oder dieses menschengemachten Künstlichen, das sozusagen aus heutiger Sicht vielleicht so ein bisschen der philosophische Blick auf die Zeit so um 2000 oder vor 2000.
Ja, ich kann ja auch noch mal was Ergänzendes sagen, was vielleicht noch in eine andere Richtung geht. Finde das sehr interessant, was Stefan eben ausgeführt hat. Ich würde erstmal, ich nehme diese Spiele gar nicht so als technisch einfach nur veraltete Spiele wahr. Ich finde, so hast du es ja auch anmoderiert, André, die haben schon eine eigene Ästhetik und auch jeweils nicht unbedingt nur die identische, trotz der gleichen Grundlage. Das liegt jetzt nicht nur an Unterscheidungen, wie ob das ein First-Person-Shooter ist oder aus der Schultersicht, wie bei Heretic 2 zum Beispiel. Und das Erste, was ich eigentlich assoziiert hätte mit dieser Epoche, wären die Lichteffekte gewesen, weil da kamen ja, glaube ich, die 3D-FX-Grafikkarten und sowas auf. Ich erinnere mich noch dran, so Mitte, Ende der 90er, das war irgendwie eine ganz andere grafische Sprache auf einmal für mich. Und ich, also ein Punkt scheint mir wichtig zu sein, neben der Perspektive, dass man sagt, das ist irgendwie veraltet oder eine Frühstufe dessen, was wir heute tun. Ich glaube, man kann an diesen Spielen immer noch auch was ästhetisch Eigenes wertschätzen. Und das wirft dann eigentlich Fragen auch vom Verhältnis von technischen, medialen Bedingungen und Ästhetik auf, weil man, wie du, André, in der Moderation ja richtig gesagt hast, es gibt Fälle von, wo wir es einfach mit spezifischen künstlerischen Entscheidungen zu tun haben, wo wir einfach sagen können, hier ist es absichtlich Pixel-Look jetzt, aber man kann sozusagen zur Quake-Zeit natürlich nicht absichtlich diesen Look haben, wenn es keinen anderen Look sozusagen technisch gibt, ja. Ich glaube bloß einfach, da steckt auch eine spezifische, tatsächlich eine spezifische Möglichkeit drin, und ich sehe auch, dass die letzten Jahre tatsächlich einige, ich glaube, das ist so ein Beispiel, einige Spiele rauskommen, die irgendwie einen ganz ähnlichen Look haben und sich eigentlich an der 2000er-Wende sozusagen wieder orientieren. Und eine Bemerkung.
Ja. Dusk orientiert sich an Quake 1 noch.
Stimmt, ja.
Also
ja,
quasi noch einen Schritt zurück. Aber man, ich gebe dir völlig recht, man sieht, dass so langsam all diese alten visuellen Ausdrücke zurückkehren, weil die eine eigene ästhetische Qualität haben, die jetzt dann eben auch in der Moderne sozusagen bedient wird, ne? Dass jemand sagt, so, ich mache ein Spiel in dem Look der damaligen Zeit, weil das hatte auch eine ganz eigene Qualität. Das war nicht nur aus der Not geboren, oder? Wir haben uns so eingewöhnt, dass wir es inzwischen zu schätzen gelernt haben.
Genau, und ich meine, es ist natürlich trotzdem so, dass es auch mit technischen Beschränkungen zu tun hat. Das hat der Stefan eben auch deutlich herausgestellt, und deswegen, du hast recht, nicht nur aus der Not geboren, es sind spezifisch ästhetische Entscheidungen, die aber natürlich auf technisch-medialen Bedingungen beruhen. Und wenn sie heute wiederkehren, sind es halt ganz andere Sachen, die da wiederkehren, nicht? Weil wir sozusagen da, weil da dieser spezifische Look aufgegriffen wird, der jetzt nicht in keiner Weise mehr top-notch ist, sondern halt eben einen ganz eigenen Charakter hat vielleicht. Und ich muss auch sagen, das hat ja auch was mit dem Gameplay zu tun. Ich habe kürzlich nochmal, Quake 2 ist ja vom Index, wenn ich mich nicht täusche, oder?
Ja, gerade, ja.
Genau. Und ich habe es dann nochmal gekauft und durchgespielt, als braver Bürger sozusagen, und das Ding spielt sich auch einfach anders als Sachen, die man heute hat. Das sind natürlich ganz viele Sachen, die da ranhängen, aber es hat auch doch eine eigene Qualität, so wie das von euch kürzlich besprochene Sin auch, würde ich sagen. Deswegen sehe ich eigentlich in der Zeit, aber auch in einzelnen Spielen tatsächlich irgendwie eine spezifisch auch eine ästhetische Möglichkeit oder Spiele, die man heute noch spielen kann, an denen noch irgendwas dran ist, die nun nicht nur historisch interessant sind, würde ich sagen.
Ja, ach, also ich habe ja den Bogen extra noch mal versucht, ein bisschen einzugrenzen, weil das Feld ja jetzt so schon recht weit ist. Also man könnte sicherlich das Ganze noch umfassender betrachten und auch zum Beispiel die Spielinhalte, ne? Was wird denn überhaupt dargestellt? Was wird da für Geschichten erzählt? Gerade bei Sin zum Beispiel und Ähnlichem, da haben wir auch schon häufig die Feststellung gemacht, so, das würde man heutzutage so nicht mehr rausbringen. Oder man würde zumindest eine entsprechend wütende Reaktion ernten, weil sich einfach ganz viele andere kulturelle Maßstäbe inzwischen auch verändert haben. Bleiben wir mal bei der visuellen Darstellung aber. Und vielleicht, mich würde mal interessieren, Daniel, wenn du da auch noch was zu sagen hast oder da anknüpfen kannst an etwas, was der Stefan gesagt hat, nämlich, dass das ja eine gewisse, also wenn wir das Eckige so ein bisschen als so eine Technisierung, ja, begreifen, gerade in der Darstellung von Natur in Spielen aus der damaligen Zeit fällt eben das ja schon dann auch immer extrem auf. Ne? Es gibt, die vermeiden das schon, wahrscheinlich wohlweislich sehr häufig, aber es gibt dann auch zum Beispiel in Sin, gibt es so einen Abschnitt, der spielt nominell in einem Dschungel. Wir haben Drakan, All of the Flame besprochen, das hat so eine kleine Open World, auch mit großen grünen Wiesen und Feldern und sowas. Und natürlich fällt es einem gerade bei den natürlichen organischen Formen am stärksten auf, dass da auf einmal sehr viel eben auch ins Eckige gepresst wird. Werden dann diese Welten besonders künstlich in der Anmutung?
Also ich würde echt mal sagen, dass alle Computerspielwelten auf eine bestimmte Weise schon künstliche Welten sind und das auch, ich finde es auch wichtig, dass selbst wenn man sich quasi fotorealistisch anmutende Ego-Shooter anschaut heute, dass sie natürlich auch, also dass sie zu spielen heißt zu wissen, dass man dann Ego-Shooter eine Darstellung spielt, nicht? Also dass man irgendwie mit ästhetischen Formen zu tun hat. Aber das, wenn ich mich mal zurückerinnere, weil Stefan ja auch sagte, wie ist das eigentlich sozusagen mit dem damaligen Gamer? Ich habe das damals nicht so, als so künstlich empfunden, wie ich es heute empfinde, weil es natürlich irgendwie technisch damals der Maßstab war sozusagen. Und klar, heutzutage, wenn man einen Dschungel sieht, der aus quasi Minecraft-Klätzchen aufgebaut ist, ist das natürlich schon eine sehr spezifische Darstellungsform. Aber die, also ich meine, da kann Stefan auch noch was zu sagen, weil der bildtheoretisch noch bewanderter ist als ich, würde ich mal sagen. Ich habe den Eindruck, dass wir es eigentlich immer letztlich mit Modi der Darstellung zu tun haben und einige, das heißt, für mich ist der Unterschied kein kategorialer zwischen einer Klötzchenwelt in dieser Hinsicht und einem heutigen 3D-Shooter, weil wir es in beiden Fällen mit Darstellungsform zu tun haben. Aber ich kann mal an dich übergeben, Stefan, wenn du magst.
Ja, also was ich gerne ergänzen möchte, vielleicht auch jetzt schon an der Stelle, wir wären vielleicht alle mal drauf gekommen, aber dass es sich bei der Frage der Ästhetik von Computerspielen eben nicht wie in der Betrachtung von Ölgemälden um die Betrachtung statischer Bilder in Rahmen handelt. Also Rahmen sind zwar auch da meistens, aber sie sind eben nicht statisch. Und sehr viel an dem Bild wird ja eben durch Modifikation, durch Interaktion, durch die Nutzer herbeigeführt. Das heißt, wenn ich das Bild nicht benutze, sondern wenn ich es mir nur als Screenshot anschaue oder sozusagen als Co-Pilot daneben sitze und eben auf gewisse Details achten kann, die dann unnatürlich wirken, mache ich nicht die, Vorsicht, schwieriges Wort, die eigentliche Spielerfahrung, die eben darin besteht, tatsächlich den Controller in der Hand zu haben oder wie es bei Quake eben der Fall war, mit der Tastatur und der Maus zu spielen und sozusagen über diese Kontrolle dann die Steuerung der Kamera in Reaktion auf die dargebotenen Bildinhalte zu meistern. Und dadurch entsteht schon so eine Art Flow, der auch durch dieses Gleiten in der Spielewelt, es wirkt ja sehr, sehr glatt, die Bewegung, dann eben diese eigene Ästhetik bewirkt. Und Ästhetik heißt ja erstmal nur im Wortsinne einfach Wahrnehmung. Da geht es ja nicht um die Fragen des Schönen in erster Linie, sondern wie wird das Ganze wahrgenommen. Und es wird eben in einem Handeln an und mit und durch das Bild wahrgenommen. Und dazu gehört eben diese bestimmte Art der Bewegung oder diese im Bereich des Films hat man das, diese fliegende Kamera in den 20er Jahren erfunden. Dann nannte man das die entfesselte Kamera, die eben losgelöst eigentlich von einem Körper des Betrachtenden zum einen, aber sozusagen auch losgelöst vor allem von der Statik der Maschinerie durch den Raum fliegt. Und tatsächlich diese Entfesselung, dieses Gefühl haben Spieler, wenn man jetzt diesen Unterschied zum Beispiel anschaut zu den ersten 3D-Shootern, die eben auch noch gar nicht die Möglichkeit beispielsweise hatten, jetzt das Auge eigens zu steuern, sondern da war ja alles auf die Pfeiltasten gelegt, Bewegung und Waffe waren vereint in diesen Steuerungs- oder in diesen Pfeiltasten. Während wir hier jetzt das auseinander liegen ja von WASD auf der einen Seite und der Maus auf der anderen haben. Und das erstmal hinzubekommen, stellt die Nutzerin vor so großen Herausforderungen, dass sowas wie, hier ist ein Rad eckig oder der Wasserfall sieht doch komisch aus, dann meine ich, zweitrangig wird und damals sicher auch zweitrangig war, zumal das Ganze ja dann doch auch einen großen Fortschritt gegenüber all dem vorher bedeutet hat.
Gibt es irgendwelche Bezüge, die man herstellen kann zu sowas wie Maltechniken oder sowas? Kann man irgendwie so Querverweise aufmachen und sagen, oh, die Ästhetik der Spiele der damaligen Zeit erinnert mich ja an XY?
Also generell, was wir schon angesprochen haben oder was Daniel angesprochen hat, war, dass Spiele bis sozusagen, vielleicht so Mitte der Nullerjahre, als man dann sozusagen durch die Indie-Bewegung plötzlich drauf kam, dass der Reiz jetzt nicht in noch im gesteigerten Realismus liegt, sondern vielleicht in neuen Spielkonzepten oder in einem kreativeren Umgang mit dem Raum, nachdem man sich sozusagen den 3D-Raum angeeignet hat. Bis zu diesem Punkt gibt es eine sehr starke lineare Entwicklung, könnte man direkt sagen. Ich habe das an anderer Stelle, habe ich das mal verglichen damit, dass das, was man sich gerne immer von der Kunstgeschichte erhofft hat, nämlich dass es sozusagen so eine strikte Abfolge von Epochen gab, dass es die in der Kunstgeschichte nicht gibt, aber sehr gut bei Computerspielen zu beobachten ist, also auch mit Ausnahmen, aber dass wir im Grunde diese Bewegung von der eher flachen Darstellung, wie sie zum Beispiel im Renaissance-Realismus zu finden ist, hin zu einer tiefen Raumwahrnehmung mit Licht- und Schattenspiel, wie es in der Barockmalerei zu finden ist, dass diese fast ja idealtypische Entwicklung sich sehr gut an Computerspielen abzeichnet. Und Quake 2 liegt so irgendwie dazwischen, liegt sozusagen im Übergang von der Renaissance-Zeit des Computerspiels zum Barock, mit aber ganz komischen Anleihen, und hier scheren wir so ein bisschen aus, vielleicht aus so einer historischen Konsistenz oder Linearität. Von heute aus gesehen erinnern mich die Spiele dieser Zeit am ehesten an expressionistische Gemälde, die vor allem, wenn man sehr nah herangeht oder in der Untersicht betrachtet, ja auch merkwürdige Deformationen und Verzerrungen aufweisen. Und also das wäre sozusagen auch wieder passend natürlich zu der Phase, wie wir sie in Fesselte Kamera, habe ich jetzt schon genannt, tatsächlich in den 20er Jahren in der Filmproduktion auch hatten, als der expressionistische Stil insbesondere bei deutschen Produktionen überwogen hat und mit seltsamen Übertreibungen dann auch in der Kulisse gearbeitet hat, um bestimmte Defizite, die jetzt das Budget bewirkt hat, auszugleichen und eben mit der speziellen Kamerabewegung. Also das wäre so ein bisschen vielleicht meine Idee. Es ist irgendwas zwischen Renaissance und Barock mit einem kleinen Ausflug in den Expressionismus.
Vielleicht kann ich noch ergänzen, oder ich meine, wir haben natürlich auch, muss man dazu sagen, Stefan und ich doch auch ein bisschen verschiedene Perspektiven auf den Gegenstand, weil du guckst ja auch sehr stark medientheoretisch sozusagen drauf, nicht wahr, Stefan? Und ich hatte auch einen anderen Ästhetikbegriff tatsächlich und auch ein Verständnis von einer bestimmten Art von Pluralität von Traditionen im Medium, aber das ist jetzt auch egal. Ich glaube tatsächlich auch, dass das, ich meine, man könnte auch an Stile, ich kann dir da jetzt Stefan eigentlich grundsätzlich zustimmen, dass ich auch solche Assoziationen hätte. Man könnte natürlich unter anderer Beschreibung auch an sowas wie den Pointillismus denken oder so, ja. Wenn man das Moment des Zusammengesetzten oder auch die Arbeit mit Licht oder so in den Blick nimmt. Die Sache, was ich einfach interessant finde, ist erstmal, dass natürlich es auch Sachen gibt, die gar nicht bewusst beeinflusst sein müssen von diesen Stilen, explizit, dass die Programmierer oder Programmiererinnen oder die Game Designer das kannten, ja, und trotzdem solche Arten von Assoziationsräumen natürlich geschaffen werden. Das haben wir häufig, dass in bestimmten medialen Artefakten auf einmal, also wenn man hinschaut, durch eine bestimmte Perspektive da Resonanzen entstehen, die auf Vorbilder verschiedener Art irgendwie zurückverweisen. Und das denke ich auch bei dem in dem Medium. Ich meine, aber man kann vielleicht nochmal allgemein sagen, auch in der Malerei ist ja so, dass die Techniken auf eine bestimmte Weise natürlich auch das, was da entsteht, bestimmen. Das ist nicht auf dieselbe Weise wie beim Computerspiel, aber es gibt da durchaus eine Verwandtschaft, eigentlich bei allen ästhetischen Medien, dass natürlich das, was dargestellt wird oder was am Ende sichtbar wird, auch abhängig ist von den Verfahrensweisen, Materialien und Medien, mit denen operiert wird. Und so wie in der Malerei bestimmte, wenn wir an, was weiß ich, das Action-Painting denken, durch die Art des Farbauftrags der Gegenstand zustande kommt, können wir jetzt vielleicht bei sowas wie der Quake 2 Engine sagen, dass das bestimmte mediale, technische, tatsächlich dann aber auch Beschränkungen zusammen mit stilistischen Entscheidungen sind, die dann den Gegenstand in der Spezifik konstituierend hervorbringen.
Du hast eben einen Begriff genannt, ich glaube, der wird den allerwenigsten vertraut sein. Kannst du mal ganz kurz darstellen, was Pointillismus ist?
Ja, also das ist ein Malereistil, der mit so letztlich vor allen Dingen Farb, so Lichtmalerei hat man das, glaube ich, auch genannt letztlich, der so um die Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert seine zentrale Phase hatte. Und also der Witz ist, glaube ich, dass es da nicht um den Gedanken gibt, dass man, was sowieso unmöglich ist, man ein Bild ist immer ein Bild und nicht eine, sozusagen keine Kopie der Wirklichkeit, egal wie ähnlich es in bestimmten Hinsichten oder wie verwandt es aussehen mag. Aber das ist einfach eine Technik, die dezidiert auch den Unterschied zur Wirklichkeit betont, möchte ich sagen, ja. Also durch Pointillismus heißt übersetzt, glaube ich, punktieren oder sowas, Punkte setzen. Und da werden die Bilder durch einzelne Punkte sozusagen gemalt, mal ganz salopp gesagt. Und damit stellen sie in sehr markanter Weise dann doch, auch wenn sie gegenständliche Szenarien zeigen, den Unterschied zwischen Realität und Darstellung aus. Und so müssen wir natürlich auf jeden Fall in dieser Hinsicht auch die ganzen Spiele, die ihr da im Blick genommen habt, sehen, weil sie einfach so markant, nicht, wie Stefan sagte, der Wasserfall ist halt echt, auf den achtet man vielleicht noch gar nicht mal, weil die technischen Bedingungen erstmal oder die Steuerungsbedingungen so sind, dass man sie internalisieren muss und ganz viel habituelles Wissen da erwerben muss. Aber in dieser Hinsicht ist das, sagen wir, zielen sie nicht, würde ich mal denken, oder können sie gar nicht zielen aufgrund der technisch-medialen Bedingungen auf sowas wie eine fotorealistische Darstellung oder so. Und da wollte ich nur eine Verwandtschaft ziehen. Mhm.
Dann gibt's noch einen anderen Aspekt, den ich interessant finde, und zwar ist es die, sagen wir mal, wie Figuren in diesen Spielen kommunizieren. Also es ist eine Zeit, in der gibt es, wenn überhaupt, nur ganz rudimentäre Mimik. Die haben also meistens gar keine Gesichtsanimationen und wenn, dann sind das so, sagen wir mal, Statusveränderungen zwischen 3-4 Zuständen, die da dargestellt werden. Und das führt aber dann dazu, dass die Figuren ihre Emotionen häufig eher so körperlich ausagieren, ne? Also ein ängstlicher Charakter, der kauert sich dann in einer Ecke zusammen und hält schützend die Hände über den Kopf, oder wütende Figuren heben drohend so die Faust in die Höhe und ähnliches. Und zugleich sind die Animationssysteme meistens noch nicht so weit fortgeschritten. Das heißt, diese Figuren haben dann auch relativ abgehackte Bewegungen. Und das erinnert so ein bisschen an Marionettentheater. Wir kommen auf den Punkt, der hier bei euch auch immer wieder durchscheint, kommen wir noch, den Unterschied zwischen Erleben damals, in der Zeit, als es erschienen ist, und der Rückblick von heute. Aber wenn wir mal so aus der heutigen Perspektive auf sowas draufschauen, dann wirkt das alles halt sehr, ja, so gewissermaßen primitiv natürlich wieder in seiner Technik. Aber ist es legitim, da jetzt irgendwelche Parallelen zu ziehen zu sowas wie Marionettentheater, was ja jetzt auch nicht immer nur zum Beispiel jetzt wie Kasperltheater für Kinder gewesen ist? Funktioniert das auf einer ähnlichen Ebene? Stefan vielleicht?
Ja, also ich denke, ganz relevant ist der Hinweis darauf, dass so etwas wie das Gesicht in Shooter-Spielen relativ spät erst irgendwie eine Bedeutung bekommt oder eigentlich lange Zeit gar nicht hat. Sowieso das eigene Gesicht ist nicht vorhanden, des Egos, des Spiels. Wenn, hat man es vielleicht nur als so eine symbolische Anzeige. Also ich denke so an das erste Doom, wo ja so die Schadensanzeige auch so als eine, zu sagen, weiß nicht, wie viele Stufen das waren, aber wo so langsam das Blut so über das Gesicht läuft, so unten in dem Kästchen, ne? Und gab es so verschiedene Zustände, je nach Schadensstand. Und dass die Gegner in Quake 2 so gut wie keine Gesichter haben, sondern wenn eben tatsächlich im Vordergrund stehen die Waffen, es stehen die Gliedmaßen und natürlich das Blut. Also das ist ganz entscheidend. Auch, dass die Leichen ja durchweg liegen bleiben, die werden ja sozusagen nicht getilgt, sondern die bleiben ja im Spielraum vorhanden. Also ist tatsächlich dieses, also der Körper hat Vorrang vor dem Gesicht oder der Gesichtlichkeit. Müssen sie auch haben, weil sonst eine zu starke Affinität vielleicht oder sozusagen ein zu stark menschliches Aussehen, jetzt auch mal wieder von heute aus betrachtet, vielleicht auch ein größeres Hemmnis dargestellt hätte, jetzt in den Tötungsprozess zu gehen. Also je mehr es sich hier da um sozusagen gesichtslose Aliens oder Soldaten handelt, umso leichter fällt eben auch das Töten. Das ist sicher ein wichtiger Aspekt. Und dann kommt dieses Puppenhafte dazu. Ganz besonders klasse sind ja dann auch immer die Situationen, wenn man selbst getötet am Boden liegt und die Kamera dann diese schiefe Position einnimmt und dann sieht man eben die ja, KI-gesteuerten Gegner dann auch, also dann offenbaren sie eigentlich so ein bisschen ihre Künstlichkeit, wie sie dann so herumhampeln oder sozusagen gegen die Wand laufen und gar nicht mehr so koordiniert den Raum scheinbar durchstreifen. Also ja, es ist stärker auf die Körperlichkeit abgehoben und dadurch dieses Holzschnittartige, das eben auch beim Puppenspiel, sei es für Kinder oder Erwachsene, wichtig ist, dass die Person ja regelrecht also sofort in ihrer Stereotypik erkennbar sind und es muss sich eben um ja tötbares Material in diesem Fall handeln.
Darf ich da rein kurz, André?
Immer.
Ne? Finde ich echt eine super Bemerkung, Stefan. Da könnte man natürlich auch gleich eine ideologiekritische Lektion, sage ich, als Frankfurter draus ziehen. Wunderbar, also ganz toll. Ich will nur darauf hinweisen, ich glaube zum Beispiel, dass diese Machinima-Filme letztlich auch aus dem Quake 1 oder Quake 2 Engine-Kontext entstanden sind, oder? Die Sache ist aber, dass das natürlich sehr auch in diesem Sinne auch nochmal dafür spricht, dass man da so eine Ästhetik quasi tatsächlich des Puppentheaters aufgreift, nicht? Weil da sind ja Filme in diesen Engines gedreht worden und ich finde auch tatsächlich, dass die, wie Stefan das eben beschrieben hat, genau was in dieser Weise irgendwie Verfremdetes haben, auch die Bewegung der Figuren. Und vielleicht ist es ja interessant, sich dann nochmal diese Machinima-Sachen anzuschauen, die darauf auf eine spezifische Weise, glaube ich, das ästhetisch auch ausschlachten, was in diesen Engine halt als Bewegungs- und Expressionsform möglich war. Man kann sich natürlich fragen, auch in diesem Sinne nochmal, wenn ich an sowas wie Final Fantasy 6 denke, ja, ich glaube in Europa 3, das ist ja relativ doch eine große Klaviatur von expressiven Qualitäten der Figuren hatte, ja, mit Opernsequenzen und so weiter. Und ob dass die dann doch in bestimmter Hinsicht natürlich da viel mehr Möglichkeiten hatten als so eine technisch fortgeschrittene 3D-Engine an der Stelle, nicht? Also irgendwie, da gibt's dann doch nicht so viel Zustände, in denen Nuancen ausgedrückt werden und vielleicht, genau wie Stefan gesagt hat, deshalb, weil das auch gar nicht wünschenswert oder angemessen dem Genre gegenüber ist.
Stellen solche Darstellungsformen unterschiedliche Ansprüche an den jeweiligen Rezipienten? Also wenn ich eine Welt habe, die viel stärker abstrahiert ist, muss ich da irgendwo mehr Denkarbeit leisten oder ist es eigentlich unerheblich?
Also ich denke, also ich würde immer ganz stark darauf den Punkt betonen, dass ein Spiel zu spielen heißt, in bestimmter Weise schon habituell, also gewissermaßen automatisch verinnerlicht zu haben, was da in dieser Spielwelt anzustellen ist und das auch rauszufinden natürlich durch Spielen. Aber also ich, ehrlich gesagt, bei 3D-Shootern denkt man ja nicht an erster Stelle viel, sondern man ruft Körperwissen ab, würde ich mal sagen. Ja, das hat für mich mehr mit, wenn ich so ein Shooter spiele, stellenweise mehr mit Fahrradfahren zu tun, als mit irgendwie einem Inhalten bei einem Satz und den nochmal lesen. Ja, und aber in dieser Hinsicht glaube ich, dass es gar nicht so anders ist als bei anderen Spielen, weil alle Arten von Spielen, so reflexiv sie auch ihre eigenen Spielmechaniken ausstellen mögen und so viel sie Einarbeitung bedürfen und so viel man auch lernen muss, was man in der Spielwelt da alles anstellen kann, die ruht natürlich trotzdem oder sie zu spielen heißt in bestimmter Weise immer irgendwie sich mit Spielmechaniken auseinanderzusetzen, auch zu verstehen, was überhaupt ein Element des Spiels ist, ja, dass man halt den Knopf dann bei Doom nicht drücken kann, vielleicht anders als man die 20 Knöpfe bei Duke Nukem 3D drücken konnte oder so.
Stefan, wird dann vielleicht umgekehrt ein Schuh draus, weil wenn die Spielwelt, sage ich mal, erstmal vielleicht einfach noch nicht so komplex ist, einfach von der Fülle der Details, ist ja vielleicht auch einfacher lesbar. Also das ist ein Projektil, das sich nähert, das ist ein Gegner, der sich dort bewegt und ähnliches.
Ja, also ich glaube, die Herausforderung jetzt bei, nur mal ganz konkret bei Quake 2 bestand ja dann darin, sich in diesen doch schon stark begrenzten Spielflächen oder auf der Map oder in diesen Räumen dann zu orientieren, die teilweise dann ja auch übereinander lagen oder sozusagen Gänge, die übereinander angeordnet waren und in dieser, ja, dann später ja dann auch, denke mal, für Counter-Strike so reizvoll in diesen begrenzten Architekturen Orientierung und Bewegung zu ermöglichen, auch dieses nicht rauskommen, nicht ausreißen können, sozusagen sich den Gegnern stellen müssen. Also dass es um diese räumliche Orientierung ging, die erschwert war, natürlich durch die Gleichförmigkeit der Oberflächen, etwas erleichtert dann durch bestimmte architektonische Elemente oder dann so Hell-Dunkel-Unterscheidungen. Also ja, wiederum das Ganze im Dienste der, ja, sagen wir, der Raumnavigation oder der Interaktion. Was man vielleicht noch hinzufügen muss, ist, dass, und das ist so ein bisschen das Paradox bei Shootern, je stärker sie die Tiefendimensionen, das Polygonale, das Dreidimensionale, das Objekthafte ausnutzen, umso herausfordernder wird der Prozess des Anvisierens und des Schießens, weil man ja sagen doch für das Zielen immer den dreidimensionalen Raum auf den zweidimensionalen reduzieren muss und das vorhandene oder nicht vorhandene Fadenkreuz oder eben die Mitte des Bildschirms zur Deckung bringen muss mit den feindlichen Objekten und den Gegnern. Und insofern implizit immer schon ein Abstraktionsprozess ablaufen muss, der im Grunde eine allzu üppig realistisch dargestellte Welt oder sozusagen eine hohen Polygonenzahl es eher schwierig macht, sich in der zu bewegen. Und vielleicht kann man oder muss dann den Unterschied eher sehen oder setzen dann zu anderen Genres. Also wenn man beispielsweise an Walking Simulator oder sowas denkt oder vielleicht an das damals an Realismus dominierende Spiel war ja Myst oder die Myst-Reihe, die mit vorgerenderten, ja eben aus damaliger Sicht ja fast fotorealistischen Bildern gearbeitet hat, in der es aber nicht auf Echtzeitreaktionen ankam, sondern die man sich ja tagelang, wenn man wollte, Zeit nehmen konnte, um dann die verborgenen Hyperlinks im Bild zu entdecken. Also tatsächlich wiederum komme ich eigentlich zurück auf diese Grundidee, dass es nicht sozusagen das statische Bild ist alleine oder die Oberflächentexturen, sondern es ist die Dynamik des Raumgeschehens.
Was auch so ein bisschen noch typisch ist auf der visuellen Ebene, ist ja, das ist die Zeit, wo dann die ersten 3D-Beschleuniger zum Einsatz kommen. Und ein wichtiges Feature damals war es ja, dass die Texturen quasi weich gezeichnet wurden. Ne? Die waren früher so, dass sie aufgepixelt sind, weil du hattest diese Textur und du näherst dich dem als Spielfigur. Und dann wird sozusagen diese auf Distanz vielleicht noch halbwegs filigrane Struktur nach vorne hin ausgepixelt. Und jetzt die frühen 3D-Beschleuniger konnten das Ganze wenigstens weich zeichnen, dass das Ganze dann hinterher nicht so einen grobkörnigen Look angenommen hat. Und dadurch haben diese Welten aber auch genau diese Anmutung, dass das alles so ein bisschen eben aussieht, wie wenn man heutzutage so einen Weichzeichner über ein Bild drüber legen würde. Das ist ja eigentlich auch ein ganz interessanter Aspekt, dass man so überall durch, wie mit so einer Sehschwäche durch diese Welten läuft.
Also wenn man das nochmal kunsthistorisch verorten will, dann würde man sagen, dann handelt es sich bei dieser Phase eigentlich um den Piktorealismus. Piktorealismus war eine Bewegung in der Fotografie, auch ein bisschen ähnlich wie sozusagen der Pointillismus jetzt historisch vielleicht angesiedelt, in einer Zeit, in der Fotografen so Minderwertigkeitskomplexe hatten, weil sie dachten, sie haben ja jetzt hier nur ein Tool oder eine Maschine, die eben die Wirklichkeit reproduziert. So ist sie ja auch vermarktet worden als Stift der Natur, diese Maschine namens Kamera oder Fotoapparat. Und dann gab es plötzlich diese Bewegung, Piktorialismus, interessanterweise übersetzt im Deutschen oft als bildmäßige Fotografie, wenn man unter Bild immer quasi das Kunstwerk denkt. Auf jeden Fall, diese Piktorialisten haben verschiedene Wege versucht, sozusagen die Fotografie zur Kunst zu erheben oder zu adeln. Und es war zum einen durch Imitation eben von inszenierten Gemälden oder Nachahmung von Gemälden, auf der anderen Seite durch die Verwendung von Techniken wie beispielsweise dem Pinselstrich, nachträglich übermalen des Bildes, aber, jetzt komme ich auf den Punkt, vorrangig durch die Verwendung der Unschärfe. Aus dem Denkfehler heraus, dass man dachte, wahres Sehen und hat sozusagen scharfe und unscharfe Bereiche, wobei man immer vergisst, dass die Aufmerksamkeit des Auges ja dort, wohin sie sich richtet, natürlich scharf stellt. Also wir können nicht wirklich unscharf sehen und wir können unsere Aufmerksamkeit nicht auf die unscharfen Sichtbereiche lenken. Aber auch hier wieder Klammer zu. Auf jeden Fall haben diese Piktorialisten versucht, durch künstliche oder übertriebene Unschärfe in der Fotografie kunstmäßige Bilder zu erzeugen. Und das, da sehe ich sozusagen jetzt eine Nähe, wo wir drüber sprechen, zu sagen, also dieses Weichzeichnen, dieses Unscharf beim Herantreten an die Wände, bekommen diese Bilder so piktorialistische Züge. Aber wiederum nur dann, wenn man sie tatsächlich als statische Bilder im Screenshot beispielsweise betrachtet oder in der Ruhephase des Spiels.
Es wäre aber auch eine Stileigenart eher als eine, die sozusagen den Anspruch des Piktorialismus meint, nicht wahr? Weil die Quake-Bilder wollen ja nicht kunstförmig werden, indem sie sich sozusagen an ein Medium anschmiegen, ne? Aber das verstehe ich gut, was du sagst.
Daniel, mal so, also eine Welt, die sich quasi in der Detailbetrachtung entzieht, ja. Also auf Distanz wirkt das alles noch stimmig, und wenn ich versuchen möchte, mir das Ganze aus der Nähe anzuschauen oder sowas, dann wird es aber alles nur verwaschener. Ich kann mir das nicht im Detail anschauen. Da sehe ich doch eine philosophische Ebene.
Also ich meine, Slavoj Žižek hat, glaube ich, was draus gemacht, ja, dass die Enden sozusagen Grenzen der Realität eigentlich genauso unscharf, verwaschen, negativ sind wie im Videospiel, aber ich weiß nicht mehr, in welchem Aufsatz das waren. Aber also ich bin mir nicht sicher, weil man natürlich in dem Fall, wenn man so ein Spiel spielt, nicht sagen würde, also ich würde nicht sagen, dass das eigentlich Schärfe zum Beispiel das Wesen der Unschärfe in dem Kontext ist, sondern es ist halt ein spezifisch ästhetisches Verfahren an der Stelle, das kompensatorisch auch irgendwie zu denken ist, mit Blick auf die Unmöglichkeit, halt runde Flächen vielleicht darzustellen in einer angemessenen Weise.
Okay, dann schwenken wir jetzt mal zu dem, was hier die ganze Zeit schon so ein bisschen im Raum stand. Und zwar, das finde ich ja auch interessant, Stefan, einfach mal gefragt, wenn man, ist es im Rückblick überhaupt noch möglich, die Wirkung von so einem Werk nachzuvollziehen? Also vielleicht noch bestenfalls, wenn man es selbst erlebt hat, aber es klingt ja auch schon bei euren beiden Beiträgen immer wieder durch, dass das Erleben in der damaligen Zeit eben auch ein ganz anderes war, als wenn man aus heutiger Perspektive drauf schaut. Mhm.
Also das ist eine Diskussion, an die ich sozusagen auch schon länger führe, auch in einer Auseinandersetzung mit dem Berliner Computerspielemuseum, die sehr früh angefangen haben, ja nicht nur die Spiele zu sammeln, sondern auch die Hardware, die dann in irgendwelchen Lagerhallen sich aufgetürmt hat, leider sozusagen nur selten als solches ausgestellt oder benutzt werden konnte. Also es erfordert tatsächlich ein Rückversetzen auch auf die, sozusagen in die Phase der Hardware, der PC-Bastler, die sich dann eben auch ihre Kühlungssysteme für dann die neue Rechenleistung dann einbauen musste. Also diese ganze Bastelei, die da um den Rechner herum entstand, die müsste man eigentlich auch wieder zurückbringen, um sozusagen die Freude an dem Bildgeschehen zu verstehen, die Monitore, die eben dann keine Flachbildschirme waren, sondern tatsächlich noch Röhrenmonitore. Und man müsste fast tatsächlich auch so weit gehen, Spieler von damals eigentlich einzufrieren oder aufzutauen und diese zu befragen. Also das alles wäre nötig, um sich sozusagen an diese authentische Erfahrung heranzuarbeiten. Wobei man ja auch sagen muss, also das ist ja auch also authentisch und eigentlich, das ist ja alles ist Quatsch. Und auch damals war es ja schon so, dass es die Leute gab, die dabei und daneben saßen, die eben die Co-Piloten waren. Und es ist auch eine Form, in der Spiele rezipiert werden. Insofern, wir konstruieren diesen Gegenstand auch jetzt gerade natürlich durch unsere Diskussion, durch den Versuch, uns rückzuerinnern, dadurch, dass man überhaupt die Möglichkeit hat, diese ganze Bandbreite der damals existierenden Spiele jetzt vergleichend nebeneinander zu haben. Das muss man sich überhaupt erstmal vorstellen, wie leicht man sich heute sozusagen Spiele über Emulatoren und so weiter heranholen kann aus der damaligen Zeit, eben ohne diese Hardware dann im Einzelnen zu besitzen. Also all das ist ja ein Versuch, diesen Gegenstand als sozusagen epistemisches Objekt, würde man vielleicht in der Fachsprache stehen, uns vor uns zu stellen und zu bauen. Aber das macht es natürlich dann auch spannend. Also diese Frage, kann man Computerspielgeschichte eigentlich schreiben? Kann man sie beschreiben? Ist sie eben eher an der Kunstgeschichte zu orientieren als eine Abfolge von Stilen? Ist sie vom Medium her zu denken? Ist sie von der Wahrnehmungsseite her zu denken als eine Rezeptionsästhetik? Vielleicht müsste man sogar so weit gehen, dass Computerspiele uns diese scheinbar geklärten Sachen in Bezug auf klassische Kunst ja herausfordern, die eben neu zu denken, neu zu beschreiben, weil man normalerweise in der Kunst vielleicht über die Rezeptionsseite historisch in ihrer Veränderung mit nachdenkt, aber doch meistens nur über die Produktionsseite. Und diese ganzen Verschränkungen, die Verfügbarkeit der Technologie und so weiter, das ist das Tolle, dass die Computerspielgeschichte so komplex macht.
Ich würde aber doch nochmal, wenn ich darf, ein bisschen ketzerisch den Gedanken der authentischen Spielerfahrung, das hast du eben auch schon angedeutet, Stefan, in Zweifel ziehen. Einfach aus dem einfachen Grunde, Ich meine, es ist also bei mir im Forschungsfeld ist es, ich arbeite relativ viel zu Fragen der Philosophie der Geschichte. Und da sind ja ganz analoge Fragen eigentlich da. Kann man das historische Ereignis sozusagen nur aus einem ursprünglichen Entstehungskontext her verständlich machen, was bestimmte Spielarten des Historismus gesagt haben? Und ich glaube, wenn wir heute diese Spielerfahrung reproduzieren, kommen wir trivialerweise nie zur ursprünglichen Erfahrung. Und jetzt kommt das Ketzerische. Ich glaube, das ist auch gar nicht schlimm, weil in bestimmter Weise die Gegenstände, über die wir hier reden, immer in Verschiebung begriffen sind. Ja, was uns heute vielleicht an Quake 2 reizt, ist halt nicht mehr, dass es avantgardistische Technik war oder top-notch aussah und zum ersten Mal eine super Steuerung hatte und was weiß ich, sondern weil vielleicht da, wie diese Beispiele der ganzen neuen Spiele, die auf diese Ästhetik aufsatteln, irgendwie was zu holen ist, was in aktuellen Spielen vielleicht verloren gegangen ist, ja. Oder vielleicht eine andere Perspektive, eine andere Möglichkeit des Shooters da nochmal verwirklicht worden ist. Das heißt, ich möchte einfach sagen, die Authentizität ist eine gemachte, gewordene, hergestellte und ich glaube schon, dass für eine angemessene Perspektive auf die Spiele auch sowas wie eine historisch-rekonstruktive Perspektive notwendig ist, aber ich glaube zum Beispiel nicht, dass nur jemand, der das damals gespielt hat, den ästhetischen Punkt dieser Spiele, dass derjenige, der den oder diejenige den authentischer unbedingt entblicken, als jemand, der diese Spiele heute entdeckt. Ich mache das häufiger mal, wenn ich Zeit habe, dass ich mir mein altes Spiel vornehme, das ich nicht kannte, ja, und auf einmal entdecke ich an dem Sachen, die damals nicht entdeckbar gewesen wären, aber trotzdem ist daran auch irgendwas, können die Spiele extrem spannend und ästhetisch reizvoll bleiben, ja.
Ich glaube, also eine wertende Ebene würde ich da nicht reinbringen, so dass man sagt, ja, das ist nur so ist das quasi authentisch erfahrbar gewesen. Und wenn man diesen Zeitpunkt verpasst hat, dann, keine Ahnung, darf man sich zu diesem Werk nicht mehr äußern.
Ich meine es aber logisch. Aber ich meine es tatsächlich logisch. Also ich meine es nicht wertend. Es geht darum, dass der Gegenstand selber nicht einfach so da ist als vorhandener Gegenstand, den man in einem bestimmten Kontext sozusagen habhaft wird. Und dieser Kontext hat dann eine Autorität, auch eine epistemische, also dass man eigentlich ihn nur in diesem Kontext angemessen verstehen können. Ich würde halt denken, dass wenn wir uns die Gegenstände heute anschauen und auch zurückschauen, machen wir, da hat Stefan ja eben auch schon darauf hingewiesen, machen wir irgendwie eine bestimmte Art von Praxis, die natürlich die Gegenstände nicht einfach restauriert und zurückholt, sondern sie natürlich auch dadurch verändert und in einen anderen Kontext stellt, ja.
Genau, aber der Punkt eigentlich, um den es hier ging, ist quasi der Eindruck, den das Spiel gemacht hat in seiner Zeit, häufig danach verloren, weil sich dieser ganze Kontext einfach verändert hat. Es ist nicht mehr technisch avantgarde, die Sehgewohnheiten sind anders geworden. Und egal, ob das jetzt positiv, negativ oder völlig neutral ist oder sowas, aber das existiert quasi zu diesem Punkt in der Zeit, als es rauskommt, als ein anderes Werk für die Menschen als dann später.
Das würde ich so sagen. Die letzte Beschreibung finde ich richtig. Weil die Gegenstände sozusagen nicht vorhandene Gegenstände sind, sondern Gegenstände in Bewegung, um das mal so zu sagen.
Ja, und was man vielleicht nicht vergessen darf, was fast das gesamte Genre der Ego-Shooter oder des Ego-Shooters betrifft, ist ja auch das Skandalöse, das mit ihm verbunden war. Also dass sie nicht nur versucht haben, auf der technologischen Seite immer sozusagen vorn dran zu sein, sondern auch hinsichtlich des Tabubruchs. Und ich meine, allein schon die sozusagen das Quake vom Index genommen wurde, Quake 2 vom, oder erst Quake 1 und Quake 2 vom Index genommen wurde, was bei Filmen auch passiert. Ich glaube, Texas Kettensägen-Massaker ist jetzt sozusagen auch frei erhältlich.
Die hat ersten beiden sogar, beide.
ja. Hat jetzt sozusagen damit zu tun, dass wir vielleicht uns mehr an Gewalt gewöhnt haben, Gewalt auch sozusagen im Fernsehen schon im Nachmittagsprogramm gezeigt wird, oder auf der anderen Seite auch ein bisschen relaxter geworden sind im Umgang mit der Frage, führt die Darstellung von Gewalt dann auch zu realer physischer Gewalt außerhalb des Spiels? Das kann man in jede Richtung irgendwie denken, als Abstumpfung oder eben auch als eine gewisse Entspanntheit mit dem Thema. Aber das gehört bei der Verruchtheit dieses ganzen Genres mit dazu. Und das lässt sich schwer wiederherstellen. Also auch diese Exklusivität oder diese fast schon Esoterik der Leute, die das gespielt haben und den sozusagen der Blick von außen auf diese ja, teils verschworene Gemeinschaft, der lässt sich schwer wiederherstellen. Und hinsichtlich dessen gilt, glaube ich, schon dieses, das kann man nicht rekonstruieren oder wiederherholen oder dieses Gefühl nachvollziehen. das reine sozusagen den Retro-Schick oder Retro-Charme, der wird ja bedient und wieder aufgegriffen im Moment, der lässt sich wieder herholen, aber eben nicht dieses spezifisch, ne, ich nenne es mal jetzt die Verruchtheit des Genres.
Das ist ein schöner Punkt, stimmt, dass mit dem aufgeklärteren Umgang sozusagen, dadurch aber auch einen Aspekt sozusagen dieser Subkultur, wenn man so will, verloren gegangen ist. Ich würde gerne noch eins zum Abschluss in die Runde werfen, was mich wirklich interessiert, wie eure Haltung dazu ist. Ich habe so eine Vorstellung davon, aber ich finde es interessant. Und zwar, es gibt, das ist meine Beobachtung, einfach nur so, einfach mal in den Raum gestellt, es gibt, glaube ich, die Meinung, dass besonders wertvolle Kunstwerke in der Lage sind, diese Zeiten zu überdauern und auch heute noch eben großartig zu wirken. Und umgekehrt, wenn es einem Werk nicht gelingt, heute noch die Leute genauso zu begeistern, dann ist es eben nicht so toll wie diese anderen Spiele. Es gibt ja sogar den Begriff des Grafikblenders. Im Computerspiele-Slang, dass man sagt so, ja, das ist aber nur deswegen gut gewesen, weil es damals technische Avantgarde war, weil es hat halt ansonsten eben als Kunstwerk nicht diese anderen auszeichnenden Merkmale. Und deswegen ist es dann halt, sobald diese Zeitperiode, in der es als technische Leistung ganz vorne steht, vorbei ist, ist es dann auch nichts mehr wert. So, jetzt hätte ich gerne das einfach mal kommentiert, Stefan.
Okay, ich versuch's mal. Also meine Assoziation dazu, das eine ist, dass man ja erst relativ spät angefangen hat, Computerspiele überhaupt hinsichtlich ihrer Kunsthaftigkeit wertzuschätzen. Also ich glaube, die ersten Kunstsammlungen oder das MoMA hat erst 2012 angefangen, Computerspiele in die Sammlung aufzunehmen. Und damit einher geht dann die Frage nach dem Kriterium. Und dann ist man vielleicht schnell in diesem Fahrwasser zu sagen, ja, nur die wirklich großen Werke, die immer noch rezipiert werden, bei denen man annähernd diese Erfahrung nachvollziehen kann, sind es wert, sozusagen auch heute noch für Kunst gehalten zu werden. Ein bisschen parallel ist das tatsächlich bei Computerspielen so, wir würden heute jetzt nicht sozusagen aufgrund des grafischen Aussehens allein, sondern wir würden vielleicht hinsichtlich der Genrebegründung sagen, zum Beispiel Donkey Kong ist jetzt für den entstehenden Plattformer oder so, ist das vielleicht sozusagen das maßgebliche Spiel gewesen. Also was ist das? Das ist die Nachwirkung, nicht die Wirkung des Spiels selbst in der heutigen oder damaligen Zeit, sondern was ist das Nachwirken in Bezug auf die weitere Computerspielentwicklung. Und so kann man vielleicht jetzt die großen sozusagen die großen Schritte festmachen oder Quake eben mit der Etablierung der WASD-Maus-Steuerung zum Beispiel. Also da ist es schon berechtigt, das zu sagen. Das andere ist ja grundsätzlich, also da würde ich eher sagen, vielleicht sollten wir unseren Kunstbegriff über Bord werfen oder zumindest mal hinterfragen. Denn diese Art der Kunst und ihr Kunstwillen oder der Kunst, die sozusagen nur im ästhetischen Wohlgefallen betrachtet wird, das war jetzt so eine Phase von ungefähr 200 Jahren, in denen die Kunstwerke auch der Öffentlichkeit zur Verfügung standen. Kunst wird in Zukunft immer stärker in Privatbesitz übergehen und eben der Öffentlichkeit entzogen werden. Und dann ist es nur noch eine Frage eben des Besitzes und sagen des Marktwertes, Wertes von Kunstwerken. Also die werden sozusagen nicht mehr ob ihres ästhetischen Qualitäten dann geschätzt werden. Und insofern nochmal, vielleicht sollte man wirklich diese Frage, sind Computerspiele Kunst, gar nicht an das Medium herantragen. Und wenn, dann im Sinne, waren sie gründend hinsichtlich der darauf folgenden Geschichte für die Etablierung eines bestimmten Genres oder einer Steuerungsart oder eben vielleicht sogar auch einer gewissen Grafik.
Also wie jetzt nicht verwunderlich ist, André, bin ich der Meinung, man sollte diese Frage schon stellen. Da kann man auch relativ viel drüber lernen, über das Medium. Und ich glaube auch, dass der Kunstbegriff nicht nur in sozusagen Siegerkunst oder in ökonomischem Kapital sich niederschlägt. Aber das ist jetzt, glaube ich, eine Debatte, die würde zu weit führen, weil ich eigentlich mit Stefan jetzt auch der Meinung bin, dass man diese Frage gar nicht unbedingt durchs Prisma der Kunstfrage stellen muss. Ich bin mir auch nicht sicher, ob Quake 2 viel mit dem Kunstbegriff zu tun hat, sondern ich denke, was ich richtig finde an dieser, sozusagen an der Stoßrichtung deiner Frage, André, ist, man kann natürlich aus ganz verschiedenen Gründen sich für Spiele interessieren. Man kann das medienhistorisch tun, man kann aber auch sich zum Beispiel dafür interessieren, ob das noch interessante Spiele sind heute. Und da zum Beispiel, ich habe das erste System Shock kürzlich nochmal gespielt, das unglaublich clumsy ist in bestimmten Hinsichten, nicht gut zu bedienen, und ich würde sagen, es ist immer noch ein fantastisch spannendes Spiel in ganz vielen Hinsichten, ja. Und da finde ich es schon relevant, dass man sagen kann, da geht es um, oder finde ich, sollte man schon sagen, dass es Aspekte an den Spielen gibt, die jetzt nicht nur historisch interessant sind, die sozusagen in einer bestimmten Situation vielleicht den Leuten, die sie gemacht haben, ein gutes Geschäft waren, sondern die, an denen irgendwas auch noch zu holen ist, die noch irgendwie für uns heute vielleicht spielbar und spannend sind. Und ich möchte noch einen Punkt vielleicht noch zu der Grafikfrage sagen, weil ich finde, man kann keine man sollte nicht eine reine Fortschrittsgeschichte sozusagen von der Entwicklung der grafischen Seite von Computerspielen erzählen, weil dann endet man eigentlich bei sowas wie einer Technikgeschichte vielleicht, dass die technischen Möglichkeiten besser werden. Ich denke halt, das habe ich auch eingangs schon gesagt, dass an Sachen, die jetzt erstmal technisch veraltet sind, immer weiterhin ästhetisch noch total viel spannend sein kann. Ich denke auch an sowas wie die alten Chris Hülsbeck Soundtracks auf dem Amiga, der Terrakin Spiele. Ich denke an bestimmten Pixel-Look der Spiele damals. Das geht hin bis zur 8-Bit-Phase mindestens. Und deswegen würde ich einfach denken, man muss erstens gar nicht die Qualität des Spiels als etwas verstehen, was sich profilieren muss gegen die grafische Gestaltung oder die technische Gestaltung. Und zweitens würde ich sagen, es ist schon so, dass natürlich Spiele gewissermaßen heute noch relevant sein können und nicht einfach nur als Derivat oder als x-tes Exemplar einer bestimmten Gattung, als sie es damals waren, gewesen sein könnte, dass also da heute noch was zu holen ist in bestimmten Spielen und dass sie dadurch, um es ganz klassisch zu sagen, durch ihre Qualität durchaus den Zeitabstand überbrücken können.
Ich würde vielleicht nochmal ergänzen, weil du hast in deinem Gespräch mit Wolfgang auch schon aufgeworfen, Daniel, dass ja auch zum Beispiel eine mathematische Gleichung eine bestimmte Eleganz haben kann, dass das auch einen ästhetischen Wert haben kann. Und worauf ich so ein bisschen abzielen wollte, ist, ich habe das Gefühl, dass jetzt, ich glaube, das Paradebeispiel ist immer sowas wie Crysis. Das ist ein Spiel, das definiert wurde dadurch, dass es so technische Speerspitze gewesen ist. Und das hat aber eine Halbwertszeit, ne? Also der technische Rahmen schreitet weiter voran und irgendwann ist es dann nicht mehr beeindruckend. Und im Allgemeinen wird gerade solchen Titeln dann ja so ein bisschen ihr Rang abgesprochen, weil gesagt wird, naja gut, aber das hatte sonst anscheinend nicht genug anzubieten und dementsprechend war das nie ein großes Werk. Aber umgekehrt, gerade die Leistung überhaupt mal so eine technische Avantgarde darzustellen, dass man überhaupt an den Punkt gekommen ist. Und gerade Crysis zum Beispiel war ja seinen Mitbewerbern so weit voraus, dass es über Jahre sozusagen die Messlatte dargestellt hat. Das war der grafische Benchmark. Und nur weil das dann halt unweigerlich natürlich von der Zeit irgendwann überholt wurde, ist es dann automatisch weniger wert. Und das ist der Punkt, glaube ich, wo ich so ein kleines Fragezeichen dran machen wollte.
Darf ich noch einen Satz zu Crysis sagen, weil ich finde, das ist eigentlich ein gutes Beispiel. Man kann, also die Sache ist ja, die technische Qualität ist ja nicht roh da, ja, sondern sie ist natürlich in bestimmten Gameplay-Strukturen und mit bestimmten anderen Aspekten verbunden. Und gerade Crysis, würde ich doch sagen, ist ein Spiel, das man auch heute in bestimmter Weise noch spielen kann, weil es eben doch auch im Gameplay was damit gemacht hat. Ja, es hat zum Beispiel dir die Möglichkeit gegeben, diese weitläufigen Areale ziemlich frei zu erkunden, dich alle sozusagen auf ganz verschiedene Weisen das zu spielen, quasi so ein bisschen der Open-World-Logik da in dem Spiel gehabt, aber in einem wirklich klassischen Shooter auch, mit Spielereien, mit diesem Anzug. Und also ich stimme dir eigentlich völlig zu, mein Punkt wäre nur zu sagen, die Beurteilung, auch so Begriffe wie Grafikblender, das irgendwie muss man ja auch die Seite der Verkörperung von Videospielen, also genau ihre grafischen Eigenarten, ihre akustischen Eigenarten, die Art, wie sie sich steuern und so weiter, das sind irgendwie Sachen, die sind natürlich mit weitergehenden Aspekten dieser Spiele verbunden. Und ich glaube, die Frage der Ästhetik ist eine, die all diese Aspekte betrifft. Mein Beispiel war mit dem mathematischen Beweis, das ist in der Philosophie viel diskutiert worden, die letzten 60, 70 Jahre. Dass es einfach natürlich ästhetische Eigenarten gibt, die nicht mehr anhand klassischer Begriffe wie Sinnlichkeit oder andere Begriffe erläutert werden können. Das heißt, auch das Gameplay kann ästhetisch markant sein, dadurch, dass es eine bestimmte Eleganz hat oder auf den Punkt ist. Deswegen, ich denke immer, erstens müsste man sagen, man müsste sich genau anschauen, dass diese technisch fortschrittigen Spiel natürlich einfach nicht nur technisch fortschrittige Spiele waren, sondern auch mit Gameplay-Entscheidungen verbunden sind. Und das Zweite ist ja interessant, dass sie manchmal auch wiederkommen können, anders als sie ursprünglich da waren. Crysis wäre so ein Spiel, das damals vielleicht für die Technik gelobt würde. Und ich habe das, glaube ich, zum ersten Mal erst vor ein paar Jahren mal gespielt und durchgespielt, wo man aber vielleicht heute doch auch nochmal andere Aspekte daran entdecken kann, die vielleicht noch interessanter sind, als dass es nur technisch Speerspitze war.
Ja, da findet natürlich auch so eine Reduktion statt. Ne? Das überlagert dann auch häufig in der öffentlichen Wahrnehmung dann vielleicht auch alles andere. Stefan, gibt's von dir noch weiße Schlussworte?
Ach, ich habe nur gerade an eben an Crysis gedacht und dort sozusagen die schöne Dynamik zwischen eben mit der Schärfe und Unschärfe sind wieder beim Piktorialismus. Nein, aber mir wird einfach in unserer Diskussion mal wieder klar, wie, also was einfach für ein toller Gegenstand Computerspiele sind, weil sie sozusagen gerade durch ihre scheinbare oder anscheinende Banalität uns sozusagen dazu führen, dass wir diese großen Diskurse auf sie projizieren. Und das ist jetzt nicht was, ist jetzt nicht mit Kanonen auf Spatzen geschossen, sondern das ist wirklich diese Herausforderung, die das Medium stellt, weil wir es immer noch nicht sozusagen abgeschlossen haben. Wir haben es noch nicht durchdacht und endgültig erklärt. Und das macht Computerspiele einfach so großartig.
Wunderbar. Meine Herren, ganz, ganz vielen Dank, dass ihr euch beide die Zeit genommen habt.
Gerne.
Sehr gerne.
Und euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass ihr Unterstützer dieses Podcasts seid. Das war's mit Nachgeforscht für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.
Tschüss.